Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der es schon immer wusste, Tim Walter Comeback in Deutschland vor GTA 6 und damit moin Ben.
Moin Tim, schön dich zu hören. Jetzt haben wir den Tune in Bremen, jetzt haben wir Walter in Kiel.
Ja.
Jetzt fehlt irgendwie nur noch, dass, ich weiß nicht, Hannes Wolf bei St. Pauli anfängt oder so.
Oder Steffen Baumgart bei Union gefeuert wird und zu St. Pauli geht. Tim Walter, gutes Stichwort. Würde mich einfach kurz interessieren, weil wir hier im Podcast selten über ihn gesprochen haben, logischerweise. Warst du damals eher pro Tim Walter oder eher nicht so auf seiner Seite? Man kann ja mal ein kleines Spotlight geben. Wir beide haben uns kennengelernt, arbeitstechnisch, nachdem Tim Walter beim HSV entlassen wurde. Das heißt, ich kenne deine Meinung zu Tim Walter gar nicht so gut. Würde mich hier auch mal interessieren im Podcast.
Ich muss sagen, dass ich in der Ära unter Tim Walter schon das Gefühl hatte, dass der HSV, was die Stimmung angeht und auch was den Zusammenhalt im Vereinsumfeld angeht, nochmal einen Schritt gemacht hat. Das war ja auch die Zeit nach Corona. Alle hatten irgendwie Lust wieder auf Fußball, hatten auch Lust, ins Stadion zu gehen, den HSV live zu sehen. Und Tim Walter hat dieses Gefühl einfach perfekt ausgedrückt. Und er war jemand, der diese Wagenburg-Mentalität, die es damals gab, auch im Zusammenspiel mit Jonas Bolt, auch zu 100% gelebt hat. Und er hat es mir jetzt in Kiel auch nochmal gesagt, das, was ich geben kann, ist, dass ich mich immer zu 100% vor meine Jungs stelle. Und das hat er beim HSV auch wirklich gelebt, das kann man nicht anders sagen. Und ja, sportlich ist es, glaube ich, another cup of tea, kann man sagen. Da war ich schon oft genervt von ihm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen?
Ja, also ich finde, dass du hast es richtig aufgemacht, dass man das differenziert betrachtet. Ich finde, gerade dieses Thema Fan-Nähe, Mannschaft zu den Fans, da hat er dem Verein echt was gegeben. Und ich fand auch, dass diese Wagenburg-Mentalität, wir gegen den Rest der Welt, das fand ich auch gut. Was mir nicht gefallen hat, waren dann teilweise bestimmte Aussagen, die dann doch eine gewisse, mir persönlich eine zu große Arroganz mitgeschwungen ist. Also ich erinnere mich da an eine Aussage, wo er gesagt hat, alle, die jetzt lachen, die wissen noch nicht, dass wir nächstes Jahr erste Liga spielen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Demut erwartet oder, wie gesagt, finde, dass wir jetzt mit Merlin Polzin einen Trainer haben, der diese gewisse Demut mitbringt, was mir persönlich mehr gefällt. Ich fand auch, dass Tim Walter teilweise seine Probleme im Umgang mit Journalisten hatte. Klar ist die Hamburger Medienlandschaft jetzt auch nicht die angenehmste, das wissen wir beide auch. Und das wissen auch viele Zuhörer da draußen, aber ich finde trotzdem so, auch da muss ich wieder Merlin Polzin im Vergleich loben, der einer der höflichsten Menschen ist, die ich auf Pressekonferenzen erlebe, egal was ihm für eine Nonsensfrage aus manchen Medienecken da gestellt wird. Und sportlich, es war natürlich immer Spektakel und irgendwo hat es auch in einem drin Spaß gemacht, aber als man dann gerade so die letzten Spiele, als man dann erst gegen Karlsruhe 4-3 verloren hat, dann schon wieder eine Woche später gegen Hannover schon wieder 3-4 verloren hat, da war es dann wirklich durch, gedanklich. Da war es dann so, okay, ich will jetzt lieber einen Trainer, wo ich dreckig 1-0 gewinne, als 4-3 verliere. Und das war Tim Walter halt nie. Bei Tim Walter hast du eher 4-3 verloren, als dass du 1-0 gewonnen hast. Er hat es geschafft, den HSV näher an die erste Liga ranzubringen, das muss man auch sagen. Er kam nämlich nach den ganzen Jahren, ja, wo wir auf Platz 4 standen, hat sie immerhin zweimal in die Relegation geführt und ich weiß bis heute nicht, was zwischen dem ersten und dem zweiten Hertha-Spiel passiert ist. Ich glaube, das war so sein Shot aufzusteigen, ehrlicherweise. Hat dann natürlich auch mit Sandhausen mit dem Spiel nochmal eine ganz andere Dramatik gehabt in dem Jahr danach. Aber sportlich fand ich ihn zu stur. Das ist, glaube ich, so das, was ich da am Ende sagen kann, ehrlicherweise. Wie fandst du ihn denn sportlich?
Ja, ähnlich. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das hat zu dem einen oder anderen Frustmoment geführt. Er hatte dieses Prinzip, wir schauen nur auf uns, das sagen Trainer hier hin und wieder mal, aber er hat das wirklich durchgezogen. Ne? Also man hatte echt oft den Eindruck, der HSV spielt gegen jeden Gegner gleich, auch egal wie es steht. Immer Hurra-Fußball nach vorne und du hast es gesagt, das hat man gerne gesehen. Und als Baumgart kam, haben ja auch viele erstmal gesagt, okay, wir spielen jetzt gar nicht mehr diesen spektakelhaften Offensivfußball, den wir ja eigentlich doch ganz gerne gesehen haben. Ja. Und ja, ich glaube, gerade diese Offensiv-DNA, die hat dem HSV in der zweiten Liga auch gut getan. Gerade auch, um, ich sag mal, die Aufmerksamkeit auf den Verein wieder ein bisschen raufzuziehen. Aber insgesamt war sie nicht von Erfolg gekrönt. Und man muss ja leider auch sagen, dass Tim Walter bei den Stationen, die er im Profifußball davor und auch danach, der HSV-Zeit, er war ja dann nochmal in England, die hatte, das war auch nicht nur erfolgreich, sagen wir es mal so.
Ja.
Und man darf gespannt sein, wie das jetzt mit Kiel weitergeht. Ich finde, es ist eine spannende Wahl. Wir haben die Mannschaft ja auch einmal in dieser Saison gesehen. Und ich habe den Eindruck gehabt, die bieten diesen Fußball eigentlich überhaupt nicht. Aber
nee.
Man wird es sehen.
Ja, also ich finde, sie haben Spieler, mit denen kann ich mir das vorstellen. Allen voran natürlich Jonas Meffert, weil das einfach ein Tim Walter Spieler war auch. Den wir ja wahrscheinlich auch geholt haben als Wunschspieler von Tim Walter, würde ich jetzt mal schätzen. Aber sie haben auch super viele Spieler, gerade wenn ich auf die Innenverteidigung gucke und da kommen wieder echt unangenehme Erinnerungen hoch, wie ein Tim Walter versucht hat, sein offensives System, was mit einem Mario Vuškovic ja super funktioniert hat, dann mit Spielern wie Gui Ramos, Montero hieß er, glaube ich, ne, der Innenverteidiger aus Beşiktaş und so, versucht hat, mit denen das auch zu spielen, was halt absolut schief gegangen ist. Ich werde es mir angucken. Morgen ist, glaube ich, das Spiel, ne, am Samstag. Wir nehmen auf am Freitagabend. Ich glaube, am Samstag spielen sie. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen. Sage ich dir ja, ehrlich, wie es ist.
Es gibt ihn auch gleich gegen Elversberg. Also der ist gleich wieder voll drin, der Mann.
Absolut spannendes Spiel. Kommen wir mal zu einem anderen absoluten sportlichen Leckerbissen. Das ist jetzt schon ein bisschen her, für eine ganze Woche, aber wir reden trotzdem einmal nochmal drüber. Aber es ist das 1:1 des HSV bei Mainz 05. Bent, was ist denn deine Schlüsselszene zu diesem Spiel?
Ja, das ist für mich das Tor zum 1:1 von Fabio Vieira. Der Schuss hat laut SofaScore einen XG-Wert von 0,04. So wie
Stark.
Er den trifft, muss man, denke ich, nicht mehr viel zu sagen. War ein ganz krummes Ding, dass der in seiner Karriere so wahrscheinlich auch nie wieder schießen wird, dass ihm so nicht wieder passieren wird. Aus Mainzer Sicht wäre ich im Sechseck gesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch weil das Foul von Potulski, das zum Freistoß führt, schon total unnötig war. Vieiras Schuss in die Mainzer Mauer ist für mich die Szene des Spiels, weil sie dem HSV den Punkt rettet. Wenn man sich anschaut, wie sich die Partie danach entwickelt hat, kann man, denke ich, schon davon ausgehen, dass das Spiel andernfalls 1:0 für Mainz ausgeht und dann hätten wir ganz großartige Diskussionen über die Schiedsrichterleistung geführt. Mhm. Und gerade deswegen können wir, glaube ich, auch auf so eine leicht irrationale Ebene ja schon irgendwo feststellen, dass das Tor und sein Zustandekommen ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit sind. Ganz ungerecht fanden die Szene übrigens die Mainzer, die einen Regelverstoß über einen Einsatz des VAR an der Reihe gesehen haben. Urs Fischer hat ja als erster bei Sky gesagt, dass Nikolai Remberg zu nah an der Mainzer Mauer gestanden haben soll. Tim, was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du es?
Boah, schwierig. Also einen Tag danach war ich ja echt so auf gar keinen Fall. Je öfter ich die Szene gesehen habe, ich habe mir die Highlights jetzt auch nochmal angeschaut, um es mir nochmal alles in Erinnerung zu rufen, jetzt direkt vor der Aufnahme. Ja, also wenn er es pfeift, glaube ich, kann sich Hamburg nicht beschweren, ehrlicherweise. Wenn, aber ich sehe auch nicht, dass das jetzt eine klare Fehlentscheidung auf dem Platz ist. Da komme ich gleich zu, da gibt es für mich ganz andere Dinger in diesem Spiel, die vom Schiedsrichter da getroffen wurden. Ich fand, es war okay in dem Fall, weil auch ich persönlich finde, der Bereich der Mauer, wo der Ball reingeht, den beeinflusst Remberg da nicht. Remberg macht auch, finde ich, von der Körperbewegung die Anstalten, dass er gar nicht in die Mauer will. Hebt die Arme hoch, versucht, geht ins Hohlkreuz und wird von, ich glaube, Posch ist es, der Mainzer, ich müsste Posch sein, auch ja nicht auch dran gehindert, da wegzugehen, ehrlicherweise. Und fest, ich finde, würde sogar fast sagen, festgehalten, aus meiner Optik. Wie siehst du es denn?
Hatte ich dir auch geschrieben, es gab ja vor einigen Jahren mal eine vergleichbare Szene beim Nordderby, HSV gegen Bremen oder Bremen gegen HSV war das war in Bremen, noch zu Zweitliga-Zeiten und da wurde ein Tor von Duxch, ein Freistoß, der wirklich gut getreten war, muss man fairerweise anerkennen. Das Tor wurde sofort einkassiert vom Schiedsrichter, weil damals Mitchell Weiser in der HSV-Mauer stand. Und so deutlich wie Weiser damals in der HSV-Mauer stand, stand jetzt Rembeck, glaube ich, nicht in der Mainzer Mauer. Aber also, ja, ob das jetzt wirklich ein Meter Abstand ist, ich glaube, man kann darüber diskutieren. Und wenn sich der VAR da meldet und das Tor einkassiert, ich glaube, der HSV könnte sich nicht beschweren. Auf der anderen Seite habe ich es ja auch gerade schon gesagt, wenn man sich die Schiedsrichterleistungen, die auch gegen den HSV getroffen worden sind in diesem Spiel, insgesamt anguckt, es ist irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit. Beide Mannschaften müssen nach dem Spiel feststellen, dass sie Pech und Glück hatten mit den Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und ja, ich hatte auch den Eindruck, dass der Ärger bei den Mainzern dann relativ schnell verraucht war, genauso wie der Ärger des HSV über die beiden nicht gegebenen gelb-roten Karten. Ich teaser das hier schon mal so an.
Ja, du bereitest mir richtig den Teppich vor für meine Schlüsselszene. Meine Schlüsselszene ist nämlich die 53. Minute und die nicht gegebene gelb-rote Karte gegen Dominic Kaur. Ich finde, über die für Silas gibt es noch genug Argumentationsspielraum in beide Richtungen, um das zu diskutieren. Ich verstehe nicht, wieso Dominic Kaur danach dieses Spiel weiterspielen darf. Also gut, to be fair, er wird dann eine Minute später ausgewechselt, hätten wir beide als Mainzer Trainer Urs Fischer wahrscheinlich auch gemacht. Aber so wie er da im gegnerischen 16er drüber hält gegen Muheim, gibt es für mich keine zwei Meinungen. Das ist für mich der klare gelb-rote Karte, die natürlich den Spielverlauf dann klar verändert hätte. So, wer weiß, ob der HSV dann nicht vielleicht viel früher zu einem Ausgleich kommt. Ob Mainz überhaupt nochmal, die Mainzer kamen ja nochmal in der Druckphase dann nach dem Hamburger Ausgleich, ob die überhaupt stattfindet. Ich finde, hier hat der Schiedsrichter durch eine klare Fehlentscheidung den Spielverlauf beeinflusst, was eigentlich nicht der Job des Schiedsrichters ist. Und ich möchte auch einmal sagen, dass ich fand, dass es insgesamt, du hast es auch schon gesagt, ein sehr schwacher Auftritt des Schiedsrichters war. Aber, und das ist mir jetzt hier auch wichtig, auf beiden Seiten. Also ich finde, genau über Silas kannst du diskutieren. Du kannst über Remberg diskutieren. Kaur ist für mich eine klare gelb-rote Karte. Und was für ein Foul er da an Gocho Leischwili gesehen haben will, das weiß wahrscheinlich nur er. Also, und das sagen wir hier als Hamburger. Das gut gemacht an Georgi an der Stelle, weil wenn der Freistoß dann vielleicht noch reinsegelt, feiern wir ihn hier, glaube ich, ab. Irgendwo auch zurecht. Aber das ist ja eigentlich Textbook-Schwalbe. Oder, Bent?
Ja, es geht gar nicht. Also man stellt sich mal vor, das Ding geht rein oder Potulski sieht irgendwie deswegen noch gelb-rot oder die fünfte gelbe wegen so einem Scheiß. Also das hätte mir irgendwo auch leid getan. Und ja. Deswegen, ich sehe es genauso wie du, eine schwierige Leistung in einem insgesamt schwierigen Spiel. Und klar, man kann sagen, man lässt vielleicht auch mal eine lange Linie, aber er hat das ja irgendwie auch nicht so richtig konsequent durchgezogen. Und gerade die Szene mit Kaur. Kaur war in dem Spiel nicht so schlecht, muss man auch sagen. Er hat das hinten eigentlich ganz gut gemacht. Und nur weil vielleicht auch in der Liga und unter den Schiedsrichtern natürlich bekannt ist, dass er auch eine härtere Gangart fährt, kann man da, also man kann da nicht mit zweierlei Maß messen. Das ist einfach, also das sind einfach zwei gelbwürdige Fouls. Ja. Wobei sein erstes, also vielleicht hätte man da gar nicht gelb geben müssen, aber er hat halt gelb gesehen. Und wenn er das zweite dann so zieht, dann muss das gelb-rot sein. Also da führen keine zwei Wege, da gibt es keine zwei Wege, meiner Meinung nach.
Ja, was halt ärgert, ist, dass der HSV, und da natürlich ist das im Vakuum zu betrachten, aber dieses Jahr schon weniger klare, für mich zumindest, weniger klare gelb-rote Karten gegen sich gesehen hat und hier jetzt eine klare nicht gegeben wurde. Aber gut. Machen wir mal weiter, Bent. Wir kommen mal von einer schwierigen Schiedsrichterleistung zu einer guten Leistung, nämlich von einem HSV-Spieler, den wir hier loben wollen. Es ist auch unser gemeinsamer Spieler des Spiels tatsächlich wieder mal in dem Fall, weil wir, glaube ich, beide der Meinung waren, dass es keinen drumherum gibt. Fang du doch gerne mal an. Wer ist es und warum?
Ja, wir beide, Schmiso und Buschi übrigens auch. Mhm. Zu viert sind wir schon. Haben schon Tore Nariga als besten Spieler auf Hamburger Seite an dem Abend identifiziert. Wir beide hatten ja Daniel El-Fadli als Ersatz für Vuskovic erwartet. Er ist es dann nicht geworden und rückwirkend vielleicht auch zu Recht nicht, denn Tore Nariga hat es in der Mitte in der Dreierkette sehr gut gemacht. Er hatte Tietz zum Beispiel, über den wir ja im Vorfeld auch gesprochen haben, sehr gut im Griff. Der Mainzer Stürmer hatte kaum eine Szene. Tore Nariga verzeichnet mit 19 Defensivaktionen laut SofaScore die meisten aus dem Hamburger Abwehrblock und hat auch ansonsten, du sagst ja gleich noch was, zu gute Werte vorzuweisen. Ich denke, dass er sich mit dieser Leistung den Platz links neben dem zurückkehrenden Vuskovic dann noch erstmal gesichert haben dürfte. Und das war ja auch nicht in jeder Phase der Saison zu erwarten.
Ja, total. Also ich finde, er hatte eine sehr schwierige Aufgabe vor sich mit dieser zentralen Innenverteidigerrolle als Vuskovic-Ersatz. Aber er hat seine Sache, du hast es gesagt, extrem gut gemacht. Gerade gegen Titz, von Philipp Titz erinnere ich mich an keine starke Aktion in diesem Spiel. Insgesamt wirkte die HSV-Abwehr mit ihm als Abwehrchef auch sehr stabil. Du hast es ja gesagt vor der Partie in der Folge, dass das so der Rorschach-Test wird. Stand jetzt muss man sagen, Rorschach-Test zumindest gegen auch gar nicht so schlechte Mainzer, was Offensivfähigkeiten betrifft, erstmal bestanden fürs Erste. Und es gab auch die zwei, drei Momente, wo man auch teilweise ein bisschen Glück hat. Ich denke da gerade an die Chance kurz vor Schluss von Geraldo Becker, wo die HSV-Abwehr auch nicht gut aussieht. Aber du hast es schon angedeutet, deswegen kommen wir dazu. Die Zahlen, also das ist Vuskovic-esk, würde ich es jetzt mal betiteln. 3 abgefangene Bälle, zusätzlich 13 geklärte Bälle und 4 Balleroberungen. Und insgesamt durch die Luft wirkte er, ähnlich wie Vuškovic in den Spielen davor, immer mal wieder unüberwindbar. Also ich fand, Jordan Torunariga hat das hier echt angenommen. Was ich auch interessant fand, war, dass er nach dem Spiel erzählt hat, dass Vuškovic ihn in der Trainingswoche davor sehr gecoacht hat. Fast schon wie so ein Personal Trainer. Also, Luca, falls du nicht zum HSV zurückkehren kannst, mach gern dieses Jahr im Training so weiter, dass du Jordan das beibringst. Weil dann hat der HSV hier vielleicht, ohne sich groß bücken zu müssen, die Lösung schon für die zentrale Innenverteidiger-Nachfolge von Luka Vuškovic gefunden vielleicht. Dann müssen wir aber auch wieder Kritik üben, und bei einem 1-1, finde ich, geht das in beide Richtungen, sowohl loben als auch Kritik üben. Auch da waren wir uns interessanterweise sehr einig, Bent. Ich würde mal anfangen diesmal.
Ja, schieß los.
Über unseren Low-Performer sprechen, und das ist Wahmet Omari. Erstmal aus meiner Sicht, dann kommst du noch mit deiner Sicht dazu. Es war nicht sein Spiel. Also nicht, dass es nicht sein Spiel war, auch vom Matchup her, sondern seine Leistung war es einfach nicht in dem Fall auf dem Platz. Ich fand, gerade zu Beginn war er sehr unsicher, hat da mehrere Fehlpässe, die auch echt in gefährlichen Situationen für die Mainzer enden. Hat zwar noch diesen einen Schuss, ist natürlich nicht seine Paradedisziplin als Innenverteidiger, da aus der zweiten Reihe drauf zu bolzen, der gefährlich wird. Aber er musste jetzt halt direkt nach seinem Ausfall rein. Und man kann nur sagen, jetzt rückblickend hätte es ihm wahrscheinlich gut getan, wenn er eher von der Bank gekommen wäre, als direkt gestartet hätte. Durch die Lukas-Sperre musste er das jetzt. Ich hoffe, dass er nächste Woche, wenn er spielt, ich stand jetzt nicht davon aus, aber dazu kommen wir später, dass er das besser macht. Aber das war einfach nicht der Tag, das war mit Omari, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also seine Daten geben das gar nicht mal so her, dass es für ihn so ein gebrauchter Tag war. Aber er hat einfach von Beginn an so eine diffuse Unruhe ins HSV-Spiel reingebracht und war damit auch so ein bisschen das Gegengewicht zu Torunariga für mich an diesem Tag. Seine ersten 3 Szenen waren alle ziemlich unglücklich, um es mal so zu formulieren. Da war ein Luftloch dabei, ein Zuspiel, direkt in den Fuß des Gegners, der einen Konter zur Folge hatte. Er hat sich dann später so ein bisschen gefangen. Er hatte ja auch einen guten Abschluss noch in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt war das keine Bewerbung auf den Stammplatz. Und ich sehe es genauso wie du. Ich sehe ihn auch jetzt am Sonntag nicht von Beginn an auf dem Platz.
Dann kommen wir zu Auf- und Absteiger. Ich würde sagen, wir fangen negativ an und hören dann positiv auf einer positiven Note.
Dann fängst du an, ja.
Genau, fange ich erstmal mit den Absteiger oder den Absteigern vielleicht in dem Fall des Spiels, weil ich konnte mich nicht für einen von beiden entscheiden. Das sind für mich Damien Downs und Jean-Luc Dompé. Beide waren wieder topfit und trotzdem saßen beide 90 Minuten auf der Bank. Obwohl das Spiel sehr eng war und man vielleicht von beiden einen Impuls hätte brauchen können, erwarten können, oder zumindest dass Merlin das erwartet. Aber ehrlicherweise sind beide, und da waren wir uns auch einig, weil wir da auch nach dem Spiel drüber geschrieben haben, aus berechtigten Gründen aktuell hinten dran. Und ich finde, das sollte bei beiden auch erstmal so bleiben, solange sie nicht bei den Kurzeinsätzen, die sie dann vielleicht kriegen sollten in den nächsten Wochen, eine starke Leistung zeigen. Ich finde, beide haben es gerade nicht verdient, in der Startelf zu stehen. Da gibt es bei beiden Spieler vor ihnen auf der Position. Und dass die ganze Causa jetzt in Mainz, auch dass beide 90 Minuten auf der Bank sitzen. Und bei Jean-Luc Dompé gab es ja auch noch diese Diskussion um sein Instagram-Profil danach, was sich da ja zumindest laut seinem eigenen Statement als nichtig erwiesen hat. Ich traue dem Braten nicht so ganz, aber will das hier jetzt auch nicht final beurteilen. Aber das wirkt einfach gerade, als ob beide eher außen vor sind in Hamburg, und bei beiden gucke ich drauf und sage, es ist gerechtfertigt. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Downs ist ja gar kein Faktor gewesen bisher. Und ich finde es auch erschreckend, dass er offensichtlich jetzt auch keine Chance mehr zu bekommen scheint. Auf Grundlage dessen, was er bisher gezeigt hat, zu Recht nicht. Und bei Dompé, du hattest ihn ja letzte Woche auch so ein bisschen in die Pflicht genommen, gerade nach all dem, was jetzt um seine Person noch passiert ist, finde ich es auch, ich finde es momentan sehr schwierig für ihn. Und man muss sagen, der HSV-Offensivblock hat gegen Mainz jetzt auch nicht seinen allerbesten Tag gehabt. Ich weiß nicht, ob es ein Jean-Luc Dompé da vielleicht sogar gebraucht hätte oder ob er vielleicht oder irgendwie einen wertvollen Akzent hätte setzen können. Aber dass ein Trainerteam, das ja sonst auch wirklich immer hinter ihm stand, da nicht mal auf die Idee kommt, ihn zu so einem Joker-Einsatz noch reinzubringen, finde ich schon vielsagend. Und deswegen ist die Entscheidung irgendwo nicht ganz von Hand zu weisen.
Das stimmt. Wer ist denn dein Aufsteiger? Du hast ja einen Aufsteiger.
Ja, für mich ist es Yusuf Poulsen. Da muss man erstmal festhalten, dass er 30 Minuten gespielt hat, was ja jetzt im bisherigen Saisonverlauf auch noch nicht so oft der Fall war. Und in meinen Augen war zumindest nicht weniger gefährlich oder hat er nicht weniger Gefahr ausgestrahlt als ein Robert Glatzel vor ihm. Tatsächlich fand ich Poulsen sogar ein kleines bisschen präsenter, auch wenn er keine echte Torschance hatte. Der HSV hat seinen Kapitän in dieser Woche, einigen werden das gesehen haben, in einem langen Videointerview auf seinem YouTube-Kanal nochmal in den Fokus gestellt. Das kann man sich auch echt gut angucken. Und er ja, kann da einfach persönlich auch nochmal glänzen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt gerade vor dem Leipzig-Spiel so ein wenig die Botschaft dahinter steht: Hey, das ist unser Kapitän, und auch wenn er jetzt vielleicht immer wieder verletzt war, kann und wird er auch ein Faktor sein. Und dass er länger als 30 Minuten spielen kann, das hat Melanie Polzin auch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal bestätigt. Und ich spoilere das jetzt mal: Mich würde es nicht wundern, wenn er am Samstag in der Startelf steht.
Ja, das wäre auf jeden Fall keine große Überraschung. Ich finde auch, dass Yusuf Poulsen jetzt langsam wieder fit wirkt, was gut wäre für den HSV. Es wäre jetzt ehrlicherweise echt zu begrüßen, wenn er A, jetzt vielleicht den Rest der Rückrunde noch mitspielen kann und B, vielleicht dann auch an die Form aus dem Derby anknüpft, weil das war ja eigentlich so der letzte Eindruck, den wir alle von ihm haben, das Tor gegen Werder. Dann war er direkt wieder verletzt und dann war er gefühlt die ganze Zeit wieder raus. Und das wäre für den HSV gut, wenn du vielleicht dann zwei klare Mittelstürmer hast, die gut funktionieren mit Robert Glatzel und mit Yusuf Poulsen. Was bleibt denn für dich aus dem Unentschieden, auch wenn es schon eine Woche her ist, gegen Mainz 05?
Ja, es ist jetzt eine späte Nachbetrachtung, aber ich muss sagen, dass ich bei meiner Bewertung des Spiels so ein bisschen zwiegespalten bin. Also im HSV-Lager waren die Reaktionen auf den Punktgewinn ja sehr positiv, und auch wir beide, Tim, haben vor dem Spiel ja gesagt, dass wir ein Remis nehmen würden. Du hast ja sogar 1-1 getippt. Glückwunsch dazu. Und ni nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich den Vortrag der Mannschaft an diesem Abend schon fehlerbehafteter wahrgenommen habe als noch in den Wochen zuvor. Da waren einige Pässe dabei, die nicht ankamen. Stockfehler auf dem Platz, der zugegebenermaßen auch nicht im besten Zustand war. Und ich habe es gerade schon gesagt, im Vergleich der Offensivreihen muss man einfach sagen, dass gerade die Mainzer Flügelspieler deutlich mehr Gefahr ausgestrahlt haben als die Hamburger. Die kamen in meinen Augen in der gesamten zweiten Halbzeit im Grunde gar nicht mehr zum Zug. Kurzum, vielleicht muss der HSV mit diesem Punkt auch gerade deswegen zufrieden sein, weil an dem Tag mit Blick auf die eigene Leistung nicht mehr drin war einfach. Und das ist dann auch okay. Ich glaube, man kann froh sein, jetzt nicht mehr gegen Mainz spielen zu müssen, weil ich glaube, deren Entwicklung wird nur noch in eine Richtung gehen. Die wirkten auch ziemlich angefressen, ja, nach dem Spiel, dass sie das nicht gewonnen haben, irgendwo auch zu Recht. Und ja, du hast die Chance von Geraldo Becker angesprochen. Es gab ja sogar quasi die letzte Szene von Paul Nebel. Auch der hätte noch reingehen können. Da muss man fairerweise auch sagen. Und ja, was bleibt für mich noch? Der HSV, das habe ich dir auch geschrieben, kann langfristig nicht auf Sambi Lokonga und Vuskovic gleichzeitig verzichten. Da fehlt einfach zu viel individuelle Qualität in der Mannschaft. Und ja, meine Note ist dann vielleicht so eine 3-, würde ich mal sagen.
Umso besser, dass beide, vielleicht kurze Bezugnahme dazu, jetzt wieder im Kader sind. Kleiner Spoiler schon mal. Vucevic ja sogar in der Startelf, dann war dann ziemlich sicher wieder und Lokonga mindestens auf der Bank. Ja, also erstmal muss ich sagen, um das Mainzer Stadion herum sind ja lauter Acker und das ganze Spiel hatte auch ein bisschen was von einem Acker-Match, wer jetzt die Anspielung versteht. Also es war echt eine Treterei auf beiden Seiten. Der HSV macht, mein erster Satz hier ist, der HSV macht kein gutes Auswärtsspiel. Ich finde, das muss man so festhalten. Aber kämpft sich gegen einige Umstände, die man hier auch nennen muss. Du hast es gesagt, kein Vuskovic, kein Sambi Lokonga, von denen der HSV einfach als Aufsteiger auch irgendwo nachvollziehbar abhängig ist sportlich. 40 Minuten verspätete Ankunft und nur 10 Minuten nach hinten verschoben. Das heißt, das ganze Aufwärmprogramm natürlich auch durcheinander gebracht. Und auch die schwache Schiri-Leistung muss man hier irgendwo auf beiden Seiten mit reinbringen. Kämpft man sich dafür, finde ich, noch verhältnismäßig gut in die Partie. Und ich glaube, damit kann man das unterschreiben, was du meintest mit das, was drin war, hat man hier rausgeholt mit diesem Punkt. Und steht aktuell, ist auch nur eine Momentaufnahme, weil da kann sich in ein, zwei Wochen schon viel wieder geändert haben, aber aktuell steht man dadurch damit im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga. Und wir haben vor diesem Februar gesagt, das werden jetzt richtig wichtige Spiele und jetzt hat man aus diesen 3 Spielen 7 von 9 möglichen Punkten geholt. Ich glaube, damit kann man mehr als zufrieden sein. Das hätten wir, glaube ich, beide unterschrieben, wenn man uns das vor dem Februar so hingeschoben hätte. Ich habe eine 3. Ich finde, das ist der Inbegriff von einer 3, dieses Spiel. Es gab ein paar gute Momente, es gab viele schlechte. Am Ende geht man mit dem Unentschieden raus. Ich finde, das schreit nach 3 in der Schulnote, das Spiel.
Sind wir uns eigentlich so uneinig?
Ja, das stimmt. Dann blicken wir auf den Sonntag. wenn 11-mal Dosenpfand, kleiner Joker am Rande, in den Volkspark kommt, RB Leipzig zu Gast beim HSV, Hinspiel damals 1-2 aus HSV-Sicht in Leipzig. Und was es dazu sonst noch erstmal zu wissen gibt, grundsätzlich zur Partie, Ben, das erzählst du uns jetzt.
Ja, der HSV und Leipzig schließen den 24. Spieltag ab und ich habe das jetzt nicht bis in die 50er, 60er Jahre zurückverfolgt, aber es ist grundsätzlich das erste Mal, dass ein Bundesligaspiel an einem Sonntag um 19.30 Uhr im Volksparkstadion stattfindet.
Achso, das meintest du? Ich dachte, jetzt kommst du auf die RB-Historie.
Nein, nein. Quatsch. Die Anschlusszeit gibt es ja noch nicht so lange, wurde eingeführt, dass der HSV in der zweiten Liga war. Und es ist auch erst das zweite Mal, dass der HSV in dieser Saison auf der 19.30 Uhr Anschlusszeit spielt. Gegen Union gab es das ja auch schon mal in der Hinrunde. Mhm. Ja, der Auswärtsblock bei weitem nicht ausgelastet, bei weitem nicht ausverkauft. RB hat wohl nur so rund 2000 Karten abgenommen. Viele Karten sind dann nochmal in den freien Verkauf gegangen und wurden wahrscheinlich auch von HSV-Fans abgegriffen. Man kann davon ausgehen, dass es eine sehr schwarz-weiß-blaue Veranstaltung werden wird. Ja. Noch stärker als sowieso schon immer. Du hast es gesagt, der HSV ist vor dem Spiel Tabellenelfter mit 26 Punkten, spielt bisher eine gute Rückrunde und ist natürlich sehr heimstark. Nur 2 Niederlagen in 11 Heimspielen. Das kann sich sehen lassen. RB Leipzig steht auf Tabellenplatz 5 mit 41 Punkten, ist ein Europa- bzw. Champions League-Aspirant. In den letzten Spielen aber so ein bisschen formschwach. 3 der letzten 8 Liga-Partien nur gewonnen. Und gerade so bei Führung hat sich die Mannschaft zuletzt schwer getan. Gegen Dortmund eine 2-0-Führung verspielt, gegen Wolfsburg eine Führung verspielt. Und ja, die haben momentan so 1-2 Problemchen, auch personeller Art, zu denen du gleich noch was sagen wirst, was man auch feststellen muss. Mittelfeldspieler Xaver Schlager fehlt verletzt. Das ist bei Leipzig ein richtiger Schlag ins Kontor gewesen. Zu den direkten Duellen, es gab jetzt nicht so viele, wissen auch alle, insgesamt 7 Spiele in allen Wettbewerben, davon 5 Siege für RB, 1 Sieg für den HSV und ein Unentschieden. Das Hinspiel ging im Oktober 2-1 für RB Leipzig aus. Insgesamt spricht die Bilanz für Leipzig, und Leipzig ist natürlich am Sonntag auch der klare Favorit. Da muss man sich nichts vormachen. Der HSV kann aber, weil er eben diese Heimstärke hat, und ich bemühe jetzt einmal diese Floskel, im Volksparkstadion diese Saison auch schon wirklich alles möglich war, im wahrsten Sinne des Wortes, da irgendwie auch auf etwas hoffen. Das ist zumindest mein Gefühl. Ja. Und wir können, glaube ich, auch alle, du bist im Stadion und ich auch, auf ein Spiel mit vielleicht relativ vielen Treffern hoffen. Der HSV und Leipzig gehören zu den eher offensiveren Teams. Und ja, ich glaube, wir können gespannt sein. Wer auf dem Platz stehen wird, wie gesagt, zu Leipzig hören wir das gleich von dir. Zum HSV kann man so viel sagen, dass in Anführungszeichen nur noch Alexander Rösting-Lelisit und Albert Grönbeck auf jeden Fall ausfallen werden. Die zählen zu den Verletzten. Alle anderen Spieler sollen grundsätzlich Kaderoptionen sein. Das heißt, auch Albert Zambilokonga ist schneller, als das zu erwarten war, wieder eine Option für den Kader. Und ich denke, das wird, das ist natürlich ein gutes Zeichen.
Ja, das stimmt. Schauen wir mal auf RB Leipzig. Du hast es schon angesprochen, Xaver Schlager wird fehlen. Man muss insgesamt sagen, so wahnsinnig viele wichtige Verletzungen sind es nicht. Aber die 3-4 Spieler, die es jetzt hier erwischt hat, sind echte Schlüsselspieler in der Saison bis jetzt gewesen. Das ist einmal, du hast ihn angesprochen, Xaver Schlager. Dann Torhüter und Nummer 1 Torhüter Peter Gulaschi, Routinier, Leistungsträger, auch verletzt. Und der langzeitverletzte Shootingstar im zentralen Mittelfeld. Wir beide haben ihn noch treffen sehen. Für die deutsche Nationalmannschaft in Leipzig gegen die Slowakei.
Das stimmt.
Asanoue Draogo, der Junge kann einem leider echt nur leid tun, ne? Also gerade jetzt, ich betrachte das jetzt sehr aus DFB-Fanbrille, weniger aus RB-Fanbrille, logischerweise. Da kann einem der Junge echt leid tun, weil er ist ja ständig verletzt, ständig irgendwelche Probleme im Bein und so. Kann nur hoffen, dass das ja irgendwann vielleicht einfach ausgewachsen ist und dass es dann besser wird. Der ist ja nur ein sehr junger Spieler. Auf welche Spieler sollte man deshalb achten? Das ist einmal der Ersatztorhüter von RB, finde ich. Auf den kann man hier achten. Das ist Martin Fahnefort, 24 Jahre alter Torhüter aus Belgien. Kam von Genk, war auch ein etwas interessantes Modell, weil RB hat ihn 2 Jahre, bevor er überhaupt zu RB gekommen ist, gekauft. Hat ihn dann noch 2 Jahre an Genk, an seinen Stammverein, zurückverliehen. Und hat ihn dann erst nach Leipzig geholt. Ist jetzt der Ersatzmann für Peter Gulaschi, galt damals als großes Torwarttalent. Hat jetzt aber extrem wenig Spielpraxis gesammelt in den letzten 1,5 Jahren, seit seinem offiziellen Wechsel dann zu RB. ist ein junger Torhüter, Volksparkstadion, schauen wir mal, ob er einen guten Tag erwischt oder ob das vielleicht was mit ihm macht, ehrlicherweise. Zumindest beim Pokalspiel gegen München fand ich, war er jetzt nicht gerade ein Positivfaktor für RB. Er war jetzt nicht, auch nicht wirklich schlecht, aber er hat jetzt auch nichts rausgekratzt. Mal gucken, wie das dann gegen den HSV sein wird. Der zweite Profi, das ist jemand, den man aus der Bundesliga noch kennt, über den ich hier sprechen möchte. Das ist Brajan Gruder. Den kennt man aber aus seiner Zeit beim Mainz 05. 23 Jahre altes Talent im offensiven Mittelfeld. Vor zwei Jahren ist er von Mainz für eine wirklich stramme Summe von über 20 Millionen in die Premier League gewechselt. Zu Hürzeler, witzigerweise, dem Ex-Pauli-Coach, zu Brighton and Hove Albion. Konnte dort aber bisher, also er kaum Fuß fassen, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Er spielt schon, spielt aber nicht regelmäßig genug und will wahrscheinlich seine Chance wahren, auf dem WM-Zug für Deutschland irgendwie aufspringen zu können, für die Weltmeisterschaft. Und ist deswegen jetzt per Laie zu RB gegangen, die wegen den ganzen Verletzungen, da Schlager, Uedraogo und Co. auch echt Bedarf hatten, hat jetzt 3 Spiele für RB gemacht und bereits 2 Torbeteiligungen beigesteuert. Und das eine Spiel, wo er keine hatte, war beim 0-2 bei Bayern München. Ich glaube, das kann man so hinnehmen. Also aufpassen, HSV, an der Stelle auf Brajan Gruder. Und aufpassen ist eine gute Überleitung auf den dritten Spieler, weil er einfach beim Hinspiel interessanterweise nur wenige Minuten gekriegt hat. Und das ist Yann Diomond, Nationalspieler der Elfenbeinküste, 19 Jahre alt, links außen. Der ist zusammen mit Christoph Baumgartner, über den ich schon mal spoilern kann, Ben, du gleich nochmal sprechen wirst, zusammen RBs torgefährlichster Spieler. Der hat 14 direkte Torbeteiligungen. Der wird ganz eklig auf dem Flügel, zieht immer wieder in die Mitte, sucht den Abschluss. Es ist wirklich auch die starke RB-Seite, die linke, mit ihm und David Raum dahinter. Und egal, wer da jetzt stehen wird beim HSV, sei es Bakary Yatta, sei es Georgi Jocheleishvili oder sei es William Mickelbronxis, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen in Bezug auf dieses Matchup, wenn ich ehrlich bin. Und damit, Ben, kommen wir zu den X-Faktoren. Was ist dein X-Faktor für dieses Spiel gegen RB Leipzig?
Ja, ob und wie es dem HSV gelingt, eben Christoph Baumgartner aus dem Spiel zu nehmen. Wir erinnern uns ans Hinspiel, da hat er 2 Tore gemacht. Und ich hatte vor der Saison, muss ich ehrlich gesagt gestehen, wenn ich mir jetzt den RB-Kader angeguckt habe und gesehen habe, wer ist da so und wen haben die vielleicht noch dazugeholt, und da vergleicht man natürlich auch vielleicht mal Transfermarktwerte und Marktwerte und so weiter, muss man sagen, dass Baumgartner da gar nicht so hervorsticht. Also da gibt es, wie gesagt, Diomond, den du angesprochen hast, da gibt es den Nusa, Romelu, ne? Das sind irgendwie alle Spieler, die man vielleicht eher im Fokus gehabt hätte. Aber Baumgartner ist wirklich der absolute Matchwinner für RB. Ne? 10 Tore, 7 Vorlagen, insgesamt 17 Torbeteiligungen, ist damit mit Abstand der beste Spieler im Leipziger Aufgebot. Und deswegen wird es für mich darauf ankommen, wie der HSV ihm begegnet. Und wenn man das jetzt auf ein Duell zuspitzen will, mache ich es mal als Überleitung für dich auch, wird das natürlich irgendwo auch Nicola Rembeck zukommen, diese Aufgabe. Ja. Nicht nur ihm, aber er wird da sozusagen als Vorchecker vor der Defensivkette natürlich irgendwie mit Baumgartner konfrontiert sein.
Ja, absolut. Also du sagst es schon, in einem Fußballspiel hat man nicht immer 1-1 Duelle über den Platz. Sowas gibt es einfach nicht. Baumgartner wird bestimmt auch mit der Innenverteidigung zu tun haben, oder ziemlich sicher, vielleicht auch mal mit den Stürmern, wenn er weiterhin steht. Aber ich glaube einfach, ein Großteil der Spielzeit wird er halt einfach mit Nicola Rembeck konfrontiert sein oder Nicola Rembeck mit ihm. Deswegen habe ich es nochmal ein bisschen zugespitzter als du hier auf dieses Duell. Du hast es schon gesagt, die Statistiken brauche ich jetzt nicht wiederholen, torgefährlichster Spieler von RB. Auch Doppeltorschütze gegen den HSV im Hinspiel. Und ich finde, Rambo, und jetzt Achtung, Floskel, jetzt kommt einer fürs Phrasenschwein, muss ihm hier halt wirklich auf den Füßen stehen und ihm die Lust am Fußballspiel nehmen, aber so ist das einfach. Also der muss den wirklich über 90 Minuten, wenn er in seine Zone kommt, bearbeiten, beackern, weil dann hat man eine Chance, dass Baumgartner nicht ins Spiel kommt, und wenn das passiert, fehlt RB schon ein großer Teil an Wucht nach vorne. Nicht alles, weil dann kommt immer noch David Raum, Diomond, Romelu, Nusa, Harder und wen die da noch nicht alles haben. Also nur Christoph Baumgartner rauszunehmen am Ende, ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, wird nicht dafür sorgen, dass der HSV dieses Spiel hier gewinnt. Aber es nimmt ein Herzstück der RB-Angriffsbemühungen oder des Offensivspiels weg. Deswegen finde ich es auch richtig, dass wir beide das hier an Christoph Baumgartner festmachen, der echt eine Empfehlung dafür macht, nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr bei RB Leipzig zu spielen, wenn wir so wie wir die Bundesliga kennen. Mal schauen, ob RB den halten kann.
Ja, der könnte auch in Spanien spielen, muss man echt so sagen. Und wenn der irgendwie
Ja.
Begehrlichkeiten weckt, dann wäre es auch kein Wunder nach dieser Saison.
Voll.
Wirklich ein sehr guter Spieler.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir mal zur Aufstellung. Bent, ich habe dich schon vorgewarnt. Bei mir ist es nicht das 3-4-3. Ich wechsle auf das 5-3-1-1 oder 5-3-2, was wir gegen Bayern München gesehen haben. Trotzdem würde ich sagen, wir fangen erstmal an im Tor. Das wird bei uns beiden Heuer Fernandes sein. Und dann fangen wir trotzdem an mit der, weil ich habe ja auch dadurch eine Dreierreihe in der Innenverteidigung. Wen hast du da?
Ja, von rechts nach links Capaldo, Vuskovic und Torunariga.
Ich habe, sag gleich, erklär gleich warum. Omari, Vuskovic und Torunariga. Warum ich das so habe, dazu komme ich gleich. Wer sind denn deine Schienenspieler? Fangen wir mal so an.
Baka rechts und Muheim links.
Genau. Das ist nämlich auch bei mir so. Wie, du hast dann ja ein zweierzentrales Mittelfeld. Wie sieht das bei dir aus?
Vieira und Rembeck.
Genau, bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist es ein Dreier-Mittelfeld, ähnlich wie wir das gegen Bayern gesehen haben, mit zwei eingerückten Halbraumspielern. Und die sind für mich in dem Fall Capaldo und Muheim. Kann ich mir da sehr gut vorstellen. Dass man sozusagen die Flügel doppelt, dass man Jatta und Capaldo doppelt auf der einen Seite. Über Capaldo hat man ja immer wieder gelesen in den letzten Wochen, dass der eigentlich auf die rechte Schiene wechseln soll. Und auf der anderen Seite hast du Muheim und jetzt merke ich gerade, dass ich es falsch erzählt habe, mein linker Schienenspieler ist Mikel Bronxis. So wie gegen Bayern. Hast du da nämlich die Doppelung auf der Seite und Rembeck dann halt als Sechser. Du hast dann eine offensive Dreierreihe. Wie sieht
Ja,
die bei dir
genau.
aus?
Schon auch wieder mit Königsdörfer auf rechts und Otela auf links und in der Mitte, wie gesagt, ich setze mal auf Paulsen.
Wäre spannend. Ich habe ja den Ansatz jetzt gewählt mit einem Zehner und einem Stürmer. Das ist bei mir Fabio Vieira und Ransford Königsdörfer. Ich versuche also einfach, das gegen Bayern, dem HSV-Spiel gegen RB, wieder überzustülpen und hoffe, dass es genauso gut funktioniert. Es gibt aber 100 Gründe eigentlich eher für deine Aufstellung, weil es einfach das eingespielte System ist. Spannend wird es am Ende. Ich glaube, Merlin Polzin wird sich vielleicht auch wieder irgendwas einfallen lassen, womit wir beide jetzt nicht rechnen. Dafür war diese Saison immer mal wieder bekannt.
Das glaube ich auch.
Und das ist ja das Schöne, wir sitzen dann nächste Woche hier und werden es wieder besprechen.
Ich kann mir so eine Zwischenlösung auch gut vorstellen, dass ich glaube, auch irgendeine Überraschung wird noch kommen. Vielleicht auch, um Ole Werner auf Leipziger Seite so ein bisschen, auch ein bisschen zu überraschen. Und ob jetzt wirklich dieser Bayern-Plan wieder aus der Schublade genommen wird, das weiß ich nicht, weil auch das wird Werner ja gesehen haben, dieses Spiel. Das hat jeder gesehen, weil es ja auch zu einer prominenten Uhrzeit kam. Aber es sprechen auch, denke ich, Dinge dafür, auf jeden Fall. Also weil einfach du wieder auf so eine, sagen wir, Überforderung schon fast an Spielstärke triffst, kann man wirklich sagen, dass es irgendwie auch angebracht wäre.
Ja, das stimmt. Wie geht's aus? Was tippst
Ich würde schon irgendwie gerne einen Sieg tippen für den HSV.
Ja, kann ich verstehen,
Ich
aber.
glaube, ich tippe ein 3-2 für den HSV. Das gönne ich
Jawohl,
uns.
da hätte ich Bock drauf. Das gönne ich uns auch. Ich glaube, es wird ein Punkt am Ende. Ich habe hier 2-2 stehen. Und damit wäre ich auch schon sehr zufrieden. Sage ich dir auch ehrlich, wie es ist. Ein Punkt gegen Leipzig mitzunehmen, wäre kein schlechtes Ergebnis.
Ja, aber gegen Leipzig so, boah.
Man will schon gewinnen,
Ja,
ja.
ja.
Das stimmt schon.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und damit kommen wir zum Moin Mädels abschließend. Und ja, was soll ich sagen? Stark gemacht, liebe HSV-Frauen, gegen ein wirklich gutes Bremer Team oder Bremerinnen-Team dieses Jahr, was man von den Herren ja nicht sagen kann. Erkämpfen sich die HSV-Frauen im Volkspark am Ende ein 1-1 Unentschieden. Sophie Hildebrand ist es, die den HSV in der ersten Halbzeit per Elfmeter mit 1-0 in Führung bringt, aber auch einen weiteren Elfmeter vor der Halbzeit verschießt. So ist es am Ende wieder die Ex-HSVerin Larissa Mühlhaus, die ihrem Lieblingshobby nachgeht, nämlich gegen Hamburg treffen. Und in der zweiten Halbzeit per Elfmeter ausgleicht. Übrigens an der Stelle Glückwunsch an Larissa Mühlhaus, auch wenn sie mittlerweile das falsche Trikot trägt. Die ist jetzt nämlich A-Nationalspielerin. Und das Spiel fand, das finde ich, kann man auch noch positiv erwähnen, vor einer Bundesliga-Rekordkulisse, nicht Gesamtrekordkulisse, für die HSV-Frauen statt. 12.276 Zuschauerinnen und Zuschauer haben das Spiel im Volkspark besucht. Der Punkt war aber tatsächlich gar nicht so zu unterschätzen, denn durch den Punkt wahren die HSV-Frauen jetzt erstmal den Abstand auf Verfolger SGS Essen und haben jetzt nach der Länderspielpause, die jetzt erstmal ist, wo auch einige HSV-Spielerinnen unterwegs sind. Die Chance, gegen Schlusslicht Jena dann doch nochmal nachzulegen. Essen hat eine schwierige Aufgabe vor sich in Hoffenheim, auch wenn wir selber wissen, dass man da auch ganz gut Fußball spielen und gewinnen kann. Aber da hat man auf jeden Fall die Chance, vielleicht mit etwas Glück auf beide Mitabstiegskandidaten den Vorsprung aufzubauen. Und so kann man, glaube ich, sagen, Bent, die HSV-Frauen sind A, wieder gut im Rennen um den Klassenerhalt, und B, im Gegensatz zu gewissen prominenten Ex-Fußballern, die ich hier jetzt nicht namentlich nennen möchte, schauen wir uns hier im Podcast unsere Mädels dann doch gerne beim Fußballspielen an, oder?
Ja, absolut. Es gibt Aussagen, denen muss man nicht mehr Raum bieten, als sie verdient haben. Und ich glaube, dann müssen wir da jetzt auch schon aufhören, drüber zu sprechen, oder?
Ja, finde ich an der Stelle gut. Ich würde sagen, wir gönnen den Mädels die Pause mit der Länderspielpause und sind dann nächste Woche wieder da und besprechen, wie das gegen RB gelaufen ist. Und sind nächste Woche dann wahrscheinlich auch wieder zweimal da, weil wir ja eine englische Woche haben. Einen Hauch von Europapokal, wenn man das so sagen möchte.
Auf jeden Fall. Müssen wir jetzt irgendwie nochmal die Zeitumkehrer ausleihen, glaube ich, um die Stunden aus der Woche noch rauszuquetschen, aber irgendwie wird das schon gehen.
Irgendwie werden wir das für euch möglich machen. Und damit, Bent, würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast?
Ich bin wunschlos glücklich.
Jawohl, dann, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem der exklusivsten Nachtclubs von Barcelona, dem Sutton. Dani Alves ist auf Besuch in der alten Heimat. Jetzt hat er frei und er will feiern. Und der Fall beginnt genau hier, in dieser Nacht. Eine 23-jährige Frau erhebt später schwere Vorwürfe. Sie sagt aus, Alves habe sie und zwei Freundinnen in den VIP-Bereich eingeladen. Zunächst sei die Stimmung locker gewesen. Dann, so ihre Darstellung, sei sie mit ihm in einen separaten Raum gegangen, der sich später als Toilette entpuppte. Dort habe er sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Der ganze Fall ab sofort bei Tatort Sport.